Daniel, Werkzeuglibellen ist etwas, was jeder von uns gesehen hat natürlich, auch schon in der Hand gehabt hat mit einer Wasserwaage daheim. Wir haben uns aber alle noch keine Gedanken darüber gemacht. Wie funktionieren die Dinger? Warum ist es wichtig zu sehen, ob die qualitativ gut sind? Und ich glaube, mit dir haben wir jetzt einen Experten, der uns da weiterhelfen kann.
Ich hoffe auch. Also grundsätzlich zu einer Libelle, wofür braucht man es? Also keiner will eine schiefe, also zufallende Tür haben im Haus. Keiner will schief aufgehängtes Bild haben oder keiner will ein falsches Gefälle, sage ich mal, auf der Terrasse, dass das Wasser zum Haus fließt und nicht weg vom Haus. Das heißt, eine Wasserwaage grundsätzlich ist einmal sehr wichtig. Mhm. Wie erkennt man Qualität? Qualität, jetzt als Laie, sage ich, erkennt man, wenn man schon beim Kauf natürlich von der Wasserwaage, dass man das gleich einmal auf Umschlag kontrolliert. Das heißt, ich nehme die Wasserwaage mit der Libelle und schaue, auf welcher Position sie sich jetzt gerade befindet, drehe sie einmal um 180 Grad um, und wenn sie jetzt noch immer auf der gleichen Position, also die Luftblase auf der gleichen Position ist, dann weiß man zumindest schon mal in die Richtung, dass die Wasserwaage nichts hat. Eine weitere Sache ist natürlich die Ablesgenauigkeit von der Libelle, dass ich sage, egal von welchem Winkel ich auf die Libelle schaue, dass ich trotzdem bestimmen kann, ist das jetzt gerade oder nicht. Mhm. Und das ist natürlich extrem schwierig, sage ich einmal, zu auch produzieren. Ja. Und es geht ausschließlich eigentlich mit einem Stahlring. Wir haben hier zwei eingesetzte Stahlringe in der Libelle, und ich sage, es ist extrem schwierig fürs menschliche Auge zu erkennen, wenn da jetzt irgendwie wenn die angefärbelt sind oder irgendwie das anders dargestellt ist, dass man wirklich ablesen kann, durch einen Parallaxenfehler dann halt auch, dass man wirklich bestimmen kann, okay, die ist in der Mitte.
Okay, wir gehen im Detail gleich nochmal drauf ein.
Ja.
Daniel, bitte stell dir aber kurz der Audience vor, wer bist du, was machst du und warum sitzt man halt bei dir eigentlich?
Ja, also ich bin der Daniel. Ich bin 28 Jahre alt, bin gelernter Werkzeugbautechniker. Mhm. Das heißt, da bin ich schon ein bisschen in die technischen Bereich reingekommen. Habe ich einen Zivildienst gemacht, habe dann Ernährungsberatung für ein Jahr tatsächlich gemacht, also ganz andere Nische. Dann bin ich wieder zum Werkzeugbautechniker kommen, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt einen Werkmeister noch dran, habe zum Glück auch während der Lehrzeit die Matura schon angefangen und habe es dann im Nachhinein noch beendet. Hätte dann sogar noch ein Jahr probiert im Fernstudio, dass ich KI studiere, das war aber dann einfach nicht mehr unter den Hut zu bringen und dann habe ich gesagt, das breche ich jetzt ab, das war jetzt vor einem Jahr und dann habe ich gesagt, okay, also das war jetzt dann vor 4 Jahren, habe ich beschlossen, ja, vielleicht gehe ich in den Familienbetrieb rein. Da hat es ein paar Schicksalsschläge auch gegeben, deswegen dadurch ist das Ganze ein bisschen beschleunigt worden, sage ich, dass ich dann hierher komme. Und zuerst war gar nicht der Gedanke, dass ich jetzt sage, ich werde die Firma übernehmen. Mhm. Unsere Firma gibt's, also Walter Bürgermeister GmbH. Der Walter Bürgermeister ist mein Urgroßvater, der hat es mit meiner Urgroßmutter gegründet. Mhm. Und das ist doch 78 Jahre jetzt her. Und wir haben 65 Mitarbeiter und das natürlich mit dem Gedanken da reinzugehen, dass man das übernimmt, ist jetzt nicht unbedingt eine leichte Entscheidung.
Also ein großer Schritt.
Genau. Aber so bin ich jetzt, sage ich mal, zu dem Ganzen gekommen und jetzt stehe ich oder sitze ich hier.
Wir haben davor im Vorgespräch ganz kurz das angeschnitten, auch wenn ich öfter die Wasserwaage in der Hand habe, ich mache mir keine Gedanken, woher diese Einzelteile kommen. Und dass es euch in Österreich gibt, die ja noch Weltmarktführer sind in dem Bereich, war für mich auch spannend zu lernen. Wie ist es für euch oder für dich ganz persönlich, wenn ihr ein Produkt produziert, das eigentlich fast jeder in der Hand gehabt hat, aber kaum einer kennt?
Es ist sehr spannend, weil natürlich, es steckt unser Name ja nicht hinter dem Produkt, dadurch, dass wir das Produkt ja immer weiterverkaufen und dann wird es erst eingesetzt in eben eine Latte oder in einen Kran oder geht ja in jede Richtung. Wir haben Krankenhausbettlibellen, wir haben wirklich jede Richtung. Wir haben über 300 unterschiedliche Libellentypen.
Ich glaube, da können wir gleich einhaken, wo wird wirklich eure Libelle genutzt?
Also hier haben wir zum Beispiel eine große Dosenlibelle, die in Kränen, beim Ballfinger zum Beispiel in Österreich, eingesetzt wird. Und dann haben wir auch ganz, ganz kleine Libellen. Also die ist ja wirklich mini. Und das wird dann in Stativen eingebaut. Ja, dann natürlich die Hauptlibellen, sage ich einmal, sind die Standardlibellen, die in den Wasserwagen dann untergebracht werden. Und ja, die habe ich jetzt nicht bei Hand, aber wir verkaufen, wie gesagt, auch einige Libellen für Krankenhausbetten, dass man einfach nur ablesen kann, bei diesem Bruch oder bei diesen, bei sonst was, weiß ich genau, okay, so und so muss ich die Person in die und die Position lagern.
Das ist ja doch etwas, ich meine, das zu produzieren ist ja jetzt kein leichtes Verfahren. Wie genau funktioniert es denn eigentlich? Ist das ein Spritzguss? Ist das vor allem, wie kommen die unterschiedlichen Materialien zusammen?
Also zuerst, es kommt als Granulat bei uns in die Firma, als Kunststoffgranulat, wird dann per Spritzgussverfahren mal der Rohling hergestellt. Dann nach dem Rohling wird die Tonne, sag ich mal, was diese Corona heißt es tatsächlich, ausmacht, die wird reingedreht mit den Rilleneinstichen für dann im Nachhinein die Stahlringe. Dann kürzt man das Ganze ab, dann werden die Ringe eingesetzt. Danach kommt's wieder, das wird tatsächlich per Heimarbeit noch gemacht. Da holen sich die Heimarbeiter die Kisten bei uns ab. Das wird dann zu Hause eingesetzt,
also die Ringe, die Stahlringe. Also wirklich ein manueller Prozess.
Genau. Ist auch fast unmöglich zum Automatisieren. Oder ich würde sagen, derweil unmöglich. Und dann kommt es wieder retour zu uns, wird angenommen, wird befüllt, dann wird ein Deckel drauf geschweißt und dann kommt es in die Kontrolle.
Okay.
Und dann wird es verpackt und in die ganze Welt verschickt. Wir haben 99,9% Export. Das heißt, das geht in die ganze Welt.
Das ist schon signifikant. Jetzt, wie hat sich, du hast gesagt, 80 Jahre ist das Unternehmen ungefähr alt.
Genau.
Als Laie muss ich sagen, eine Libelle vor 80 Jahren und heute. Ja, wahrscheinlich ist sie in der Produktion feiner geworden, aber was hat sich denn materialtechnisch getan? Wo ist denn da die Innovation? Wie hat sich dieses Produkt entwickelt?
Also der größte Schritt war natürlich von der Glaslibelle zur Kunststofflibelle.
Okay.
Also tatsächlich meine Urgroßeltern haben angefangen mit Glaslibellen und die sind hand bemalt worden, die Ringe.
Okay.
Und dann im Ofen gebrannt worden und dann sind die so gefertigt worden. Das heißt, es war natürlich, wir haben dann auch eine der ersten Spritzgussmaschinen von der Firma Engel bekommen und mit denen haben wir dann angefangen, dass wir Kunststofflibellen produzieren. Also das war schon mal ein Riesensprung. Mhm. Und jetzt natürlich, sage ich einmal, was hat sich jetzt in den letzten Jahren getan? Dass man einfach grundsätzlich schaut, dass die Qualität gleichbleibend ist, dass da einfach keine Ausfälle mehr gibt. Und sonst, ich meine, natürlich, was ist eine perfekte Libelle? Die Messberichte werden natürlich immer genauer. Das heißt, dadurch, dass wir immer genauere Kamerasysteme auch integrieren können, können wir da allein schon mal viel schneller, sage ich mal, am Problem ansetzen und können dadurch die Qualität nochmal um einiges verbessern. Und ja, also ich glaube, das ist grundlegend zu dem.
Ist sehr spannend, ich wusste nicht, dass es am Anfang aus Glas war. Also dass das wirklich jetzt, Kunststoff verstehe ich natürlich, aber dass das zu Beginn aus Glas gemacht worden ist, ist schon beeindruckend. Okay. Ihr produziert hier in Oberösterreich, ich glaube, ihr habt gesagt 50 Mitarbeiter ungefähr.
65, also es schwankt ein bisschen.
die ganz blöde Frage, warum? Ich meine, das ist ein Produkt, das natürlich sehr viel Know-how, sehr viel Präzision braucht.
Ja.
Aber es ist eine Herausforderung, das auch aus Österreich raus, vor allem wenn ihr 99% Exportrate habt, das natürlich zu machen.
Ja. Und bei uns geht's ja mal gleich einmal um die Masse.
Ja.
Sonst könnten wir nie, also wir haben da Margen von ein paar Cent drauf. Also das ist wirklich, da ist eigentlich fast kein Gewinn pro Libelle. Und in besten Jahren haben wir bis zu 20 Millionen Libellen im Jahr produziert. Und das ist dann doch ein bisschen viel. Ne? Und ja, dafür braucht man schon mal sehr viel Mitarbeiter, weil natürlich kann nicht alles automatisiert werden. Wir kümmern uns natürlich darum, dass wir immer mehr automatisieren, dass wir auch in Österreich weiterhin produzieren können. Aber gewisse Schritte werden einfach nie ausbleiben und deswegen.
Ja, okay. Was sind so die Themen, an denen du vor allem hier im Unternehmen jetzt gerade arbeitest, um das quasi auf das nächste Niveau zu bringen? Ja. Was sind so die nächsten Entwicklungsschritte, die ihr braucht?
Also kann man auch gleich wieder bei der Automatisierung natürlich ansetzen. Das heißt, man will ja keine Mitarbeiter ersetzen, aber wir wollen es woanders einsetzen. Und das heißt, und gewisse Schritte einfach erleichtern. Mhm. Also in die Richtung Automatisierung, da geht es wirklich von der Spritzgussmaschine, dass das direkt danach von der Spritzgussmaschine entnommen wird und gleich einsortiert wird, dass das gleich wiederum in die Austriererei dann rübergebracht werden kann, in solche Richtungen. Dann, wo man natürlich auch ansetzen, ist Energie. Wir haben jetzt schon 235 kW PV-Anlage am Dach und wir wollen die auch noch ausbauen und weiterhin wollen wir noch einen Speicher hinzufügen, dass wir sagen können, wir sind so gut wie autark. Und das ist natürlich wir haben jetzt, ich will jetzt nicht lügen, glaube ich 16 bis 18 Spritzgussmaschinen und die brauchen natürlich ein bisschen was.
Absolut. Also das heißt auch dieses Thema Energiekosten, ja. Anstieg, nennen wir es mal, hat euch natürlich als produzierendes Unternehmen mitgetroffen.
Natürlich. Okay. Und das wollen wir natürlich in Zukunft auch vermeiden und wollen da unabhängig bleiben und wollen es nicht abhängig von einem Stromtarif machen, ob wir Leute entlassen müssen oder nicht. Ja. Und ich sage, das ist sicher einer der wichtigsten Schritte. Wir arbeiten, auch wenn wir natürlich ein Kunststoffprodukt haben, aber arbeiten wir eigentlich ausschließlich. Also bei uns ist grüner geht's fast nicht.
Das finde ich immer wieder spannend, auch mit Leuten zu sprechen, die in der Kunststoffbranche sind, die sagen, ich glaube, der Konsument draußen hat ein falsches Bild, wie mit Kunststoff gearbeitet wird. Dass es eben nicht dieser dreckige Rohstoff ist, von dem wir alle glauben und der uns, wie es uns erzählt wird, sondern das ist tatsächlich etwas, wenn ich es mit den richtigen Materialien und sauberen Prozessen mache, kann ich sehr nachhaltig arbeiten.
Genau.
Wird bei euch ja dann genauso sein, oder?
Genau, also wir recyceln auch im Nachhinein alles. Also bei uns gibt es keinen Abfall. Bei uns gibt es genau vor der Firma, überhaupt auch in der ganzen Firma, sind wir gegen Abfall. Mhm. Also vor der Firma steht genau eine kleine Mülltonne, die eigentlich für ein Einfamilienhaus reichen würde. Und ja, so zieht sich das natürlich durch die ganze Firma. Und auch eben beim Kunststoff ist einerseits verschrien, aber ich finde, Wegwerfkunststoff sollte verschrien sein und nicht Kunststoff, der theoretisch, wenn man es natürlich richtig nutzt, auch 100 Jahre lang hält.
Absolut, bin ich voll und ganz bei dir. Und deswegen auch bei euren Produkten, wenn die jetzt in hochwertigen Wasserwagen integriert sind, die dann wahrscheinlich die nächsten Jahre genutzt werden, es ist ja wesentlich nachhaltiger. Also ich kaufe mir die 1-Euro-Wasserwaage, die auch nicht so genau sein wird wahrscheinlich und nach dreimal Nutzen auseinanderfällt. Also wird auch euer Ziel sein, dann natürlich in den höherwertigen
Segmenten natürlich tätig. Natürlich. Da ist auch wieder die Frage, was ist, also ich finde nicht, man kann gleich Preis mit Qualität vergleichen, weil meistens sind es in Österreich schon sehr frech. Wie gesagt, es sagt ja auch schon sehr viel aus mit 99,9% Export. Mhm. Die Qualität verkaufen wir und einkaufen tun wir im Endeffekt leider keine Qualität mehr, weil viele Händler, die sagen einfach, sie rechnen einfach mit gewissen Prozentsätzen und wenn dann nicht der und der Prozentsatz Aufschlag da ist, dann machen sie ja keinen Gewinn.
Irgendwo nachvollziehbar.
Das ist halt die Gier.
Ja.
Und da zerstören wir uns leider in Österreich dadurch etwas.
Absolut. Ein Thema, auf das ich kurz da gerne eingehen würde, weil das trifft genau den Punkt. Wir haben ja mit der Osa Dürr im vorigen Podcast schon gesprochen, die bei euch ja auch produzieren lässt, was quasi ein zweites Standbein von euch ist. Und sie hat gemeint, einfach diese Nähe zum Produzenten war auch sehr, sehr positiv, weil man sich gegenseitig mit Ideen und Herangehensweisen befruchten kann.
Ja.
Wo, was ja auch der Grund für diesen Podcast ist, wo wir sagen, Made in Austria hat absolut Sinn. Wie siehst du das jetzt nicht nur bei euch, sondern generell? Ist es ein Thema, wo sich Firmen gegenseitig mit Innovation und auch der Schnelligkeit helfen können?
Auf jeden Fall. Ja, also natürlich ist nichts besser, als wenn man wen vor Ort hat. Mhm. Wenn natürlich jetzt wen allein erreicht schon, wenn das jetzt Deutschland oder in der Nachbarland ist, funktioniert das ja auch nicht so schnell, dass ich mal kurz vorbeischaue und dort abcheck, funktioniert das alles? Oder ich sage, per Telefon ist immer schön und gut, ja, aber es geht besser. Und da passieren auch oft Fehler, sage ich. Und ja, also vielleicht sollte man da auch in Österreich ein bisschen drauf schauen, dass man mehr in die Richtung wieder geht und dass man nicht jede Sekunde gefühlt verrechnet und auch schaut, dass man sagt, okay, das Produkt interessiert mich, da sehe ich selber Potenzial, sage ich mal, drinnen und ich finde das Produkt einfach cool und da stecke ich jetzt, Glück sagt, auch gerne Freizeit rein. Das muss ich nicht unbedingt verrechnen. Also da sollte wieder so ein bisschen diese Energie zurückkommen und nicht dieses, wie viel kann ich mit dem Produkt verdienen? Und da sagt mein Papa immer, Gier frisst Hirn.
Unterschreibe ich zu 100%.
Ich auch.
Jetzt seid ihr in der produzierenden Branche tätig. Ihr werdet jetzt natürlich Wartung der Maschinen in-house machen. Ihr werdet jetzt natürlich sehr viel auch Innovation vorantreiben. Wie schwer ist es oder leicht ist es für euch, neue Mitarbeiter zu finden?
Schwierig. Also kommt natürlich auch wieder darauf an, in welchem Bereich. Mhm. Es gibt Bereiche, da ist ganz einfach. Und es gibt einfach Bereiche, gerade wenn man jetzt sagt, okay, bei uns muss nämlich ein Mitarbeiter alles können. Also er muss nicht alles können, aber er muss gewillt sein, sehr viel Dinge zu tun. Das heißt, ich nenne mich selber, also wenn ich meinen Beruf beschreiben müsste, dann würde ich jetzt blöd gesagt sagen, das Mädchen für alles, weil es so vielseitig ist. Wir können nicht für jede Kleinigkeit wen einstellen, das geht einfach nicht, was ja auch die Arbeit wieder extrem schön macht, aber es ist zum Teil natürlich auch überfordernd und man muss natürlich auch damit umgehen können und da findet man leider, punkto jetzt, nicht mehr allzu viele Personen, die gewillt sind, dass sie das machen.
Woran liegt's?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich befürchte, es zieht sich durch ganz Österreich eigentlich, vielleicht auch im Ausland, dass es ähnlich ist. Man sagt immer, wenn man gescheit genug ist für einen Job, dann macht man sich selbstständig. Ja, es hat, ich sage auch, selbstständig sein hat sehr viel Vorteile, hat aber auch sehr, sehr viele Nachteile und es kann auch sehr schön sein als Angestellter, wenn man in einem guten Verhältnis mit dem Chef, sage ich mal, ist, dass das auch ein Traumjob sein kann und Lebensziel sein kann. Aber woran scheitert? Ja, das kann ich selber noch nicht zu 100% beantworten. Vielleicht gibt's ja die Personen draußen, aber vielleicht habe ich einfach auch noch nicht genau nach denen gesucht. Mhm. Oder vielleicht dadurch, dass man unsere Firma ja eigentlich nicht kennt, ist auch sehr schwierig.
Klar.
Wie sollen Leute auf uns zukommen? Das ist ja eigentlich nur Mundpropaganda oder vielleicht stößt man mal auf unsere Webseite, aber das ist schon sehr unwahrscheinlich.
Klar, da habt ihr es natürlich gerade in der B2B-Industrie ein bisschen schwerer. Ihr seid nicht die Consumer-Brand, die auf jeder Video-Wall runterlacht natürlich.
Ja.
Das ist ganz klar. Okay. Lass uns ein bisschen zu dir eingehen. Du hast in unserem Vorbereitungsfragebogen reingeschrieben auf die Frage, was hast du zum ersten Mal gemacht? Du hast dich mit einem UV-Drucker auseinandergesetzt.
Genau.
Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? UV-Druck ist so für mich etwas, was wirklich sehr, sehr wenige Leute überhaupt beschäftigen.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen?
Also, wir haben grundsätzlich zwei UV-Drucker schon in der Firma.
Okay.
Ich war nur noch nicht eingeschult auf denen, weil alles habe ich mir zuerst auch noch nicht getraut zu machen. Und dann ist aber gleich mal das Thema gekommen, wieder, das ist jetzt der Übergang eigentlich zu Bundre. Mhm. Die werden ja zum Teil bedruckt. Mhm. Und da habe ich natürlich viel experimentiert und dass ich jetzt sagen habe können, ich kann ja selber auch ein bisschen was ausprobieren.
Okay.
Und ich bin auch sehr wissbegierig in jede Richtung. Das heißt, ich sage da auf jeden Fall, ich will das jetzt auch selber können, weil auch wenn ich dann einen Mitarbeiter hinstelle, dann will ich ja selber wissen, wie schnell wird sowas funktionieren? Also wie schnell kann ich jetzt die Stückzahl machen? Wie schnell funktioniert's, dass ich jetzt das und das Bild dort drauf bekomme? Wie lange brauche ich für die ganzen Einstellungen? Nur, dass ich es allein abschätzen kann. Also es muss gar nicht sein, dass ich mich jetzt da jedes Mal hinstelle. Und dann haben wir natürlich größere Sachen. Also wofür wir es bis jetzt verwenden, ist natürlich für Libellen. Und da haben wir im Hintergrund, bedrucken wir die. Und dadurch, dass wir es jetzt nicht rein weiß haben wollen, geht natürlich auch, gibt es auch einige, aber vielleicht auch mit irgendwelchen Verläufen drin, dass man einfach wiederum die Ablesgenauigkeit schneller hat. Dass man selber schneller sagen kann, ist das jetzt mittig oder nicht.
Okay,
oder spannend. Ist gerade oder nicht.
Wie war die Erfahrung? Weil ist ja doch kein leichtes Thema.
Tatsächlich ist schon leicht. ist auch wieder Ansichtssache natürlich. Ja. Und wie weit man es nicht natürlich mit dem Ganzen befasst. Aber ich sage, für die Schritte, die ich jetzt mit dem UV-Drucker mache, sind jetzt nicht allzu schwer. Okay. Weil wenn man, sage ich mal, schon ein bisschen was mit 2D-Zeichnungen und allem zu tun gehabt hat, dann sollte es eigentlich ganz leicht möglich sein.
Okay. Das heißt, was ist das Basis-Know-how, das du dafür brauchst? Ist es CAD-Zeichnung? Ist es...
Es ist eigentlich Zeichnen.
Ja.
Oder... Zum Teil kann man es ja auch zeichnen lassen, dann müsste man es nur einspielen und dann müsste man nur sich mit dem Drucker befassen. Ja. Das sind dann eigentlich nur so Schwierigkeiten wie, okay, habe ich die Deckkraft, geht die Farbe dann eh nicht danach vom Produkt runter, brauche ich irgendwelche Primer dafür? Ja, das geht dann in mehrere Richtungen.
Okay. Du hast gesagt, als Hobby, mit dem du gern deine Zeit verbringst, ist Häuser renovieren. Das heißt, ich meine, einerseits die Nähe zum Handwerk sehe ich ja vom Grundprodukt her, aber was machst du dann wirklich?
Ja, mich hat es immer schon fasziniert. Also es hat eigentlich angefangen mit einer Wohnung, die wir tatsächlich sogar im Freundeskreis umgebaut haben. Ja, da hat es. Ich finde es einfach extrem schön, wenn man danach was sieht. Und das ist einfach beim Haus gerade renovieren. Ich glaube nicht, dass ich gern bauen würde. Gerade jetzt in der Situation. Also was Neues aufbauen, glaube ich, wäre gar nicht so das, was ich will. Sondern wirklich dieses, wie mache ich aus was, was nicht gut ausschaut, was sehr schön ist. Und ja, ich glaube, das heißt, da bin ich
bisschen... Was greifst du dann alles an?
Ist alles. Okay. Es ist wirklich alles. Bis auf die Elektrik. Das darf ich nicht. Da darf ich nur helfen. Aber sonst ist tatsächlich, glaube ich, würde ich sagen, alles. Also vom, wenn man beginnt mit Wände rausreißen, bis am Schluss Boden legen, streichen, spachteln, kleine Tischlerarbeiten, irgendwie ein altes Geländer abschleifen, was jetzt gerade mein Projekt ist, und dann lackieren und wieder auf. Ja, einfach, dass man auch Sachen nicht unbedingt immer wegschmeißt, sondern auch, dass man Sachen wieder schön macht.
Das ist so ein bisschen die... Ist ja auch zum Tagesjob eine wunderbare Abwechslung.
Ja, ich meine, zum Teil ist dann, ich habe mir eben vor 3 Jahren ein Haus gekauft, ein Abrisshaus, würde jeder sagen. Und das hat jetzt auch 3 Jahre dabei schon gedauert.
Okay. Wie weit bist du?
Ich sage, das Ziel ist, dass ich dieses Jahr fertig werde. Und dann habe ich ja, mein Haus ist nie fertig, aber ich sage, dann ist es zu 80-90% fertig.
Okay.
So dass man Leute einladen kann. Und die nicht mehr einladen muss zum Helfen.
Das stimmt. Das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall. Okay. Wo geht die Reise für dich oder euch als Firma hin? Was muss denn passieren, wenn wir jetzt im Dezember diesen Jahres nochmal zusammensitzen?
Ja.
Was muss passiert sein, dass du sagst, es war ein positives Jahr für euch als Company?
Puh, einerseits natürlich die Unabhängigkeit zu den Stromtarifen. Das ist ein Riesenpunkt. Dann ein großes Ziel wäre natürlich, keine Mitarbeiter abzubauen. Aber das wird sich natürlich auch in der nächsten Zeit jetzt rein wirtschaftlich und politisch ein bisschen entscheiden. Was noch? Also sonst, was muss ich noch tun? Ich muss für mich selber jetzt den Weg noch ein wenig finden. Ich habe jetzt einen Leadership-Kurs noch für ein Jahr gemacht, der mir auf jeden Fall sehr viel geholfen hat. Aber natürlich, ich muss ja irgendwann, sage ich, die Firma übernehmen. Oder was heißt muss? Ich darf.
Ja.
Ich bin auf keinen Fall gedrängt dazu, dass ich es übernehmen muss. Aber ich will es ja. Aber wenn ich es übernehme, dann will ich auch für mich zu 100% sicher sein, dass ich das auch kann. Und das sind natürlich viele Schritte, die da noch zum Lösen sind. Derweil habe ich meine Eltern noch zur Unterstützung, also zur Unterstützung. Ich bin derweil die Unterstützung von meinen Eltern. Irgendwann soll es dann umgekehrt sein. Und dann vielleicht irgendwann, dass ich es ausschließlich selber mache. Aber hoffentlich noch nicht zu bald. Ja, und ich muss da jetzt auch die 78 Jahre, blöd gesagt, aufholen. Ich bin jetzt erst seit 4 Jahren da.
Ja.
Das ist jetzt noch nicht unbedingt eine lange Zeit. Und egal, ob es dann ums Finanzielle geht, also ich bin natürlich bei jedem Termin dabei, aber da gibt es schon noch sehr viel, was Neuland für mich ist. Und ja, vielleicht in Zukunft dann auch mit irgendeiner rechten Hand, sage ich einmal, dass man das dann auch aufbaut. Da bin ich eh auf der Suche.
Mhm.
Oder dann, genau.
Also,
aber jetzt Ende, wenn man jetzt wirklich sagt, ja, bis Ende des, ja, Jahres, Dezember, muss sich jetzt eigentlich nur ändern, dass wir unabhängig vom Strom sind und dass man sagen kann, ein paar Automatisierungen sind noch durch und eben keine Mitarbeiter, die man abbauen muss.
Das sind eh große Punkte, genau, muss man sagen. Es klingt, genau, so einfach, aber ja, da steckt, nein, viel Arbeit, ja, und viel Energie dahinter. Letzte Frage auch an dich, die in diesem Podcast jetzt eigentlich an jeden Gast stelle. Wir haben das Format ins Leben gerufen, weil wir sagen, wir sollten in Österreich auch stolz darauf sein, dass wir hierzulande produzieren.
Ja.
Warum glaubst du, ist dieses Made in Austria-Siegel, was eigentlich immer für Qualität gestanden hat und kurz hinter oder auf dem gleichen Niveau war wie Made in Germany, warum hat es so in den letzten Jahren gefühlt an Wertigkeit verloren?
Ja, weil wir haben natürlich die ganze Zeit diesen, wie soll man das kurz beschreiben. Wir haben sehr viel Druck, dass wir Qualität liefern, mhm, dass wir, sage ich mal, trotzdem steigender Lohnkosten gleich viel produzieren und gleich viel und gleiche Qualität, wie gesagt, liefern.
Ja.
Und das ist alles halt nicht leicht. Und da, was leidet als erster darunter, ist es immer die Qualität. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, meine Hausaufgaben davor nicht gemacht habe, eben, sage ich mal, Richtung Energie, sagen wir Richtung, ich habe mir vielleicht dort und dort die eine oder andere Automatisierung gespart und das kommt jetzt alles zusammen, dann wird es halt einfach schwierig. Und da bin ich extrem froh drüber, dass man da im Vorhinein bei mir oder mir, ich meine, keinen leichten Weg vorgelegt hat, auf keinen Fall, aber ein vereinfacht und einen richtigen Ansatz schon mal geboten gekriegt hat. Ja, aber ich sage, das ist natürlich das größte Problem in Österreich. Und Politik wird natürlich auch ein großer Punkt sein. Weil, wie gesagt, wenn jetzt weiterhin die Lohnkosten alle so steigen, weiterhin die Energiepreise so steigen, es sind sehr viele Firmen auf sich selbst
auf sich selbst gestellt.
Auf sich selbst gestellt,
ja,
dass man da ansetzt und kriegt leider wenig Unterstützung. Förderungen sind natürlich zum Teil gut, mhm, aber es wird oft das Falsche gefördert. Was sicher auch nicht leicht oben zum Entscheiden ist, aber ich kann da leider nicht mitreden. Ich sitze nicht oben. Nur uns trifft es leider falsch.
Ja.
Und durch ständige weitere Gesetze, weitere Richtlinien, die man einhalten muss, die alles einfach nur unnötig komplizieren, also wirklich absolut unnötig. Und man braucht ja für fast schon Formulare zum Ausfüllen eine weitere Person, die man einstellt. Das sind natürlich enorme Kosten. Und wenn ich die rundherum in Nachbarländern und so, außer Deutschland, die haben es leider zum Teil noch schlechter, wenn man das dort alles nicht braucht, dann ist es natürlich verlockend, dass man dorthin geht.
Ja. Ist natürlich dann auch wettbewerbsverzerrend, muss man ehrlicherweise sagen.
Genau,
so. Ja.
Genau.
Okay. Nichtsdestotrotz, wir sehen jede Woche in den Gesprächen, so wie mit dir, es gibt spannende Firmen in Österreich, die tolle Produkte, hochqualitative Produkte auf den Markt bringen, die drauf schauen, dass hierzulande die Produktion auch bleibt. Und so wie du auch sagst, ihr sucht ja auch Mitarbeiter, ihr sucht ja auch neue Leute. Also es ist ja nicht so, dass es nicht Jobs gäbe in Österreich. Also ich glaube, das muss man einfach bekannt machen und sagen, ja, schaut her, wenn ihr gute, nachhaltig wirtschaftende Firmen haben wollt, die sind vorhanden. Vielleicht kennt,
ja,
man sie halt nicht.
Ja, sicher sogar.
Ja. Daniel, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Insights. Hat mega Spaß gemacht.
Danke.
Danke dir.